Amen. Ja, das Thema meiner heutigen Predigt ist das Gleichnis vom Seemann. Das Gleichnis vom Seemann. Und vielleicht ein paar Hintergrundinformationen. Dieses Gleichnis kommt dreimal in der Bibel vor. Und zwar im Matthäus-Evangelium, im Markus-Evangelium und im Lukas-Evangelium. Und zwar in Matthäus Kapitel 13, Markus Kapitel 4 und Lukas Kapitel 8. Ich möchte mich aber in dieser Predigt auf die Stelle im Lukas-Evangelium konzentrieren. Hier sagt er in Lukas Kapitel 8, Vers 4, als nun eine große Menge zusammenkam und sie aus den Städten zu ihm zogen, sprach er in einem Gleichnis, der Seemann ging aus, um seinen Samen zu säen. Und als er säte, fiel etliches an den Weg und wurde zertreten, und die Vögel des Himmels fraßen es auf. Und anderes fiel auf den Felsen, und als es aufwuchs, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und anderes fiel mitten unter die Dornen, und die Dornen, die mit ihm aufwuchsen, erstickten es. Und anderes fiel auf das gute Erdreich und wuchs auf und brachte hundertfältige Frucht. Und als er das sagte, rief er, wer Ohren hat zu hören, der höre. Und in Vers 9 sagen die Jünger dann Folgendes. Da fragten ihn seine Jünger und sprachen, was bedeutet wohl dieses Gleichnis? Was bedeutet wohl dieses Gleichnis? Und ich möchte kurz auf diesen einen Vers eingehen, weil viele Christen eigentlich, die ganz am Anfang ihres Glaubens stehen, diese glauben, ja, jetzt kann ich Lehrer sein. Ich habe die Bibel nicht ein einziges Mal durchgelesen, ich habe nicht wirklich studiert im Wort Gottes und ich glaube, mir jetzt einbilden zu können, jetzt bin ich ein Oberlehrer, jetzt kann ich alles erklären und alles richtig erklären. Aber weißt du, das, was Jesus sagt in der Bibel, und das sehen wir auch an seinen Jüngern, die gesagt haben, was bedeutet wohl dieses Gleichnis? Die 12 Jünger waren bei Jesus, sie haben ihm zugehört, ja, sie konnten ihn eigentlich alles mögliche fragen, sie waren immer dabei und so weiter und sie verstehen das Gleichnis nicht. Ja, das heißt, es ist keine Schande, dass wir Dinge nicht verstehen. Ja, manchmal ist das, was Jesus sagt, nicht immer so einfach zu verstehen. Ja, man kann nicht immer alles gleich verstehen, man kann nicht immer gleich alles auf einmal haben wollen. Und die Bibel sagt im Psalm 119, Vers 66, den kennen wir sehr gut, den Psalm, das ist der längste Psalm in der Bibel, hier sagt er, lehre mich rechte Einsicht und Erkenntnis, denn ich habe deinen Geboten geglaubt. Das heißt, auch der Psalmist sagt, lehre mich, ja, die rechte Einsicht. Es ist eine Einstellung, die ein Christ haben sollte, zu sagen, lehre mich, Herr. Lehre mich die rechte Einsicht. Ich habe deinen Geboten geglaubt, aber lehre mich. Ja? Und das ist eine demütige Einstellung, dass wir nicht gleich daherkommen, nachdem wir uns bekehrt haben als Neulinge und sagen, hey, ich weiß es besser. Ich weiß, wie es richtig ist. Das ist eine sehr hochmütige Einstellung. Solltest du lieber ablegen, sondern sei lieber wie derjenige Psalmist, der sagt, lehre mich rechte Einsicht. Lehre mich rechte Einsicht. Die Bibel sagt in Sprüche 25, 2, es ist Gottes Ehre, eine Sache zu verbergen, aber die Ehre der Könige, eine Sache zu erforschen. Weißt du, Gottes Ehre ist es, eine Sache zu verbergen. Gottes Wort ist voll mit Geheimnissen, ja, die wir nicht alle durchschauen können, gleich auf einmal. Ja, die Bibel sagt, wir lernen schrittweise. In 1. Korinther 13 steht, dass wir erkennen schrittweise, ja, und wir weissagen stückweise. Wir können nicht daherkommen, gleich nach dem Anfang unseres Glaubens und darum alles richtig und besser zu verstehen als andere, die die Bibel schon zigmal durchgelesen haben. Ja, das macht keinen Sinn. Okay? Also es ist lächerlich zu sagen, hey, ich habe die Bibel schon einmal durch. Ich weiß alles. Jetzt kann ich's. Ich habe es einmal durchgeschafft. Als ich, glaube ich, 22 Jahre alt war, da war ich in so einer charismatischen Gemeinde zu Besuch. Und da sind irgendwelche Frauen aufgestanden und haben gepredigt. Und da ist die Frau aufgestanden, wie ein Mann sozusagen. Nicht? Ja, ich predige jetzt, ja, egal, was Gottes Wort sagt. Ich habe das gewusst, dass das nicht richtig ist. Habe die Bibel noch nicht einmal durchgehabt. Aber diese eine Sache wusste ich, was in der Bibel steht, Frauen sollten nicht predigen. Das steht ganz klar zweimal in der Bibel. Und ich habe mich so gestört, dass diese Frau aufgestanden ist und dass sie gepredigt hat. Und danach habe ich dann gesagt, du darfst eigentlich nicht predigen. Da war ich, glaube ich, 22 oder 23, da habe ich mich gerade auf die Suche gemacht, was ist die richtige Gemeinde, was ist die richtige Kirche. Und ich war noch nicht bekehrt, also war jetzt ganz am Anfang der Suche. Und diese Frau ist dann nachher zu mir gekommen, weißt du, was sie gesagt hat? Sie hat gesagt, how many times did you read the Bible? Okay, also sozusagen, wie oft hast du schon die Bibel gelesen? Und dann habe ich gesagt, okay, ich habe Jesaja gelesen, das ist eines der schwierigsten Bücher. Ich habe Matthäus, Johannes habe ich schon gelesen. Ja. Sagen, no. How many times you read the whole Bible? Okay, und das war die Frau, die mir das gesagt hat. Wie oft hast du die gesamte Bibel gelesen, hat sie gefragt. Okay? Und dann habe ich gesagt, kein einziges Mal. Sagen, okay, sie, weißt du, was sie gesagt hat? Sie hat gesagt, geh nach Haus, lies die Bibel in einem Jahr durch und dann komm zurück und dann reden wir. Und ich dachte mir, was, eine Frau sagt mir so etwas? Ah! Ja, das kann doch nicht sein, aber sie hatte recht. Weißt du, ich konnte nicht damit reden, auch wenn ich diese eine Wahrheit wusste. Natürlich, nach so vielen Jahren bin ich immer noch davon überzeugt, dass Frauen nicht predigen sollten, weil es in der Bibel steht. Ja, ganz klar, aber diese Einstellung, die sie hatte, war eigentlich ganz richtig. Ich sollte nicht reden, bevor ich mich auskenne, bevor ich zumindest die Bibel einmal durchgelesen habe. Und weißt du, was passiert ist? Ich habe dann die Bibel einmal durch und weißt du, was ich dann gemerkt habe? Ich weiß nichts. Die Hälfte habe ich wieder vergessen, ja, weil ich zu wenige Kapitel am Tag gelesen habe. Die Hälfte aber wieder weg. Die Hälfte, die du liest, vergisst du wieder. Du kannst dich nicht mehr daran erinnern. Der Mensch ist vergesslich. Sehen wir es ein. So ist es nun mal. Du musst es immer wiederholen. Und das Zweite, was ich bemerkt habe, ist, sehr viele Dinge im Wort Gottes verstehe ich gar nicht. Ich verstehe sie nicht. Lies Jesaja nicht. Ich habe Jesaja gelesen, ja, vorher schon. Aber weißt du, was ich davon verstanden habe? Kaum etwas. Diese ganzen Dinge über die Zukunft und das Reich und so weiter und so fort, das war immer so verwirrend. Der Prophet Jesaja ändert immer wieder das Thema und die Zeitepochen. Ich habe das nie richtig durchschaut. Ja, und bis heute ist mir ab und zu mal schwer, gewisse Abschnitte richtig zu verstehen, wo ich sie jetzt zuordnen soll. Ist es jetzt für Babylon und Israel in Babylon oder ist es jetzt für die zukünftige Weltzeit? Nicht zukünftige Weltzeit, sondern für später, nicht? Also wenn dann Jesus wiederkommt. Habe ich nicht gewusst, wie ich das zuordnen kann. Und weißt du, es ist lächerlich, du kannst nicht die Bibel ein-, zweimal durchgelesen haben und glauben, dass du der Oberlehrer bist. Das ist nicht das, was das Wort hier lehrt. Und weißt du, vielleicht kann ich es besser erklären mit einem anderen Beispiel. Glaubst du, wenn du studieren gehst oder in die Schule gehst und du lernst von einem Mathematiklehrer und der Mathematiklehrer erklärt dir irgendetwas, okay? Und du kommst dann zum Mathematiklehrer nach einer Woche, nach zwei Wochen und sagst, ich kann jetzt alles. Alles verstanden. Alles, was du kannst, kann ich. Ja? Nach ein, zwei Wochen? Was? Weißt du, was das bedeutet? Das bedeutet, der Mathematiklehrer ist ein blöder Lehrer. Er kann nichts. Wenn du nach einer Woche schon alles kannst, was der studiert hat, was der in der Schule selber gelernt hat, dann weiß der nicht viel. Ja? Sondern welcher Mensch macht ein Buch auf und liest es und ganz von vorn bis hinten und versteht alles? Niemand. Niemand. Ja? Als ich damals auf der Uni studiert habe, ich habe Bücher gelesen, ich habe vieles nicht verstanden, musste vieles nachfragen, musste vieles recherchieren. Also bitte, lass dir nicht einreden, dass du alles kannst, wenn du die Bibel gerade mal einmal durch hast oder zweimal durch hast. Hey, es braucht viel Studienzeit, es braucht viel Zeit im Gebet, es braucht viel Demut, um Gottes Wort besser zu verstehen. Aber zurück zum Thema. Das Thema war eigentlich das Gleichnis vom Seemann, aber trotzdem müssen wir das im Kopf behalten, weil wir heutzutage zu viele falsche Interpretationen von diesem Gleichnis hören. Ja, und ich will gleich zu Beginn sagen, was die gängigste Interpretation ist. Die gängigste Interpretation ist, okay, wir haben hier vier Gründe sozusagen, vier Erdboden, nicht? Und die ersten drei sind verloren, nicht? Und der letzte ist gerettet. Das ist das, was der Mainstream heutzutage versucht zu erklären. Ja, und ich möchte vorweg einmal gleich dazu sagen, das ist nicht die richtige Interpretation dieses Gleichnisses. Schauen wir uns einmal alle vier Fälle an. Ja, der erste Fall, und die Bibel sagt in Lukas Kapitel 8, Vers 11, Jesus erklärt jetzt dieses Gleichnis. Er erklärt es für uns. Hier steht, das Gleichnis aber bedeutet dies. Der Same ist das Wort Gottes. Die am Weg sind die, welche es hören. Danach kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihren Herzen weg, damit sie nicht zum Glauben gelangen und gerettet werden. So, erste Frage habe ich an dich. Ist derjenige zum Glauben gekommen und gerettet worden, wenn hier steht, damit sie nicht zum Glauben gelangen und gerettet werden? Er ist gar nicht gerettet. Er ist gar nicht zum Glauben gekommen. Ja? Und weißt du, wir erfahren ein bisschen mehr, wenn wir uns in den anderen Evangelien auch umsehen. In Matthäus 13 gibt es nämlich noch ein zusätzliches Detail, was uns vielleicht mehr Aufschluss darüber gibt, was das bedeutet. In Matthäus 13, Vers 19 sagt er, so oft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, kommt der Böse und raubt das, was in sein Herz gesät ist. Das ist der, bei dem es an den Weg gestreut war. Und hier haben wir dieses Detail. Er sagt, so oft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht. Nicht versteht. Das heißt, das sind diejenigen Personen, die das Wort Gottes hören, das Evangelium hören, aber nicht verstehen. Das heißt, sie verstehen nicht einmal, was Jesus gemacht hat. Sie durchschauen diese Sache nicht. Okay, ich bin ein Sünder. Vielleicht verstehen sie diesen einen Detail, aber sie verstehen das andere Detail nicht, dass Jesus bezahlt hat, dass er das Sündopfer ist für die Menschen. Und das sind Menschen, die es gar nicht verstehen. Ja? Es kommt in einem Ohr rein und in dem anderen Ohr wieder raus. Hat keine wirkliche Wirkung. Okay? Es gibt viele Menschen, die so sind. Ja, viele Menschen verstehen das Evangelium gar nicht. Und weißt du, da gab es mal einen Mann beim Seelengewinnen, der habe ich mal Johannes 3,16 versucht zu erklären. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und dann habe ich ihn gefragt, und verstehst du das? Verstehst du, was hier steht? Was muss man tun, um ewiges Leben zu haben? Weißt du, was er gesagt hat? Er hat gesagt, ja, gut sein. Das steht hier nicht. Er hat es nochmal vorgelesen. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, nicht? Damit jeder, der an ihn glaubt, ich habe sogar das hervorgebracht, wenn man glaubt. Also was muss man tun? Muss gut sein. Sagen, warte mal, machen wir es noch ein drittes Mal. Okay, versuchen wir es noch einmal. Und er hat es einfach nicht verstanden. Der hat das einfach überhört. Er hat es gehört und hat nicht wirklich mitgedacht, weil er wahrscheinlich schon in seinem ganzen Leben das gehört hat, ja, angetrichtert bekommen hat, sei gut, um in den Himmel zu kommen. Mach Gutes, um in den Himmel zu kommen. Und jetzt habe ich ihm einmal das Wort Gottes vorgelesen, er hat es nicht verstanden. Sagen, das macht doch keinen Sinn. Und er hat dann versucht, das Richtige aus seiner Sicht zu sagen, tu Gutes, um gerettet zu werden. Er hat dreimal versucht, in einem Vers ihm das zu erklären und er hat es einfach nicht verstanden. Ja? Dieser Mensch kann natürlich nicht gerettet werden, wenn er es nicht versteht. Okay? Das heißt, die Voraussetzung Nummer eins, um überhaupt zum Glauben zu gelangen, ist was? Ist das Wort vom Reich zu verstehen. Das Wort vom Reich zu verstehen. Okay? Das heißt, der erste Fall ist derjenige, der es gar nicht versteht. Was passiert dann? Dann kommt der Böse, dann kommt der Satan und raubt das, was in sein Herz gesät war, weg. Er kommt nicht zum Glauben. Er wird nicht gerettet. Ich glaube, es gibt kaum eine Kirche, kaum eine Gemeinde, die anderer Meinung ist. Alle sagen, dieser erste Fall ist nicht gerettet. Ja, da sind wir uns einig. Also da kann man nicht viel diskutieren. Er hat es nicht einmal verstanden. Und ja, also so nehmen wir gesagt, es ist schon sinnlos, mit Menschen, die sich Christen nennen, Zeit zu verbringen, die das Wort gar nicht verstehen, so nebenbei gesagt. Ja. Also wie traurig ist es, nur weil jemand sagt, ich glaube an Jesus, ich bin Christ, ja, ich mache das, was Gott sagt. Aber hast du es überhaupt verstanden? Hast du überhaupt verstanden, dass wenn du einmal gerettet bist, du nie wieder verloren gehen kannst durch Böses tun? Hast du verstanden, dass es das Glauben allein ist? Sagt, ja, Hauptsache er ist Christ. Hauptsache, er nennt sich Christ, nicht? Hauptsache, er ist Jesus. Er glaubt ja an Jesus. Kann ich Zeit mit ihm verbringen? Ja, aber weißt du, was das dann bedeutet, wenn du noch nicht bekehrt bist, aber kurz davor in einem Elternhaus aufgewachsen, der gläubig ist und du hast viel von Jesus gehört und du triffst dich dann mit Menschen, die sagen, sie sind Christen, aber glauben an Werksgerechtigkeit. Weißt du, es kann passieren, dass das auf dich überschwappt. Das ist gefährlich. Wir sollten als Eltern und auch als Christen sollten wir verhindern, dass wir in Kontakt kommen, ja, mit Menschen, die an Werksgerechtigkeit glauben und die meinen, die Christen sein und mit ihnen gemeinsam beten, mit ihnen Zeit verbringen, Gemeinschaft haben. Das hat keine Zukunft. Es bringt nichts, viel Zeit zu investieren mit Menschen, die gar nicht gerettet sind, aber sagen, sie sind Christen. Ja? Weißt du, sie sind nicht gerettet, sie sind keine Christen. Sie sagen, sie sind Christen. Sie sagen, sie glauben an Jesus und so weiter. Aber sie haben nicht einmal verstanden, dass es nicht aus Werken ist, sondern dass es nur aus Glauben ist. Ja? Also das kann richtig gefährlich sein. Also pass auf, mit wem du da sozusagen tiefe Gemeinschaft pflegst, prüfe das. Prüfe deine sozusagen Geschwister, ja, die sagen, sie sind Christen. Frag sie mal die Fragen. Ja? Glaubst du, dass man das Heil verlieren kann? Glaubst du, dass man das tun muss, um in den Himmel zu kommen, außer Glauben? Wenn die Antwort ist nein, ja, weißt du was, dann ist er nicht dein Bruder. Ganz einfach. Weißt du, es ist schockierend. Einige kommen nämlich daher und sagen, hey, Weißt du, da geht es gar nicht ums Verstehen. Da geht es nicht ums Verstehen des Wortes. Ja, obwohl es ganz klar ist. Er sagt, so oft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, kommt der Böse und raubt es. Und dann kann man irgendwie sagen, na, Bruder Andi, du darfst nicht so genau lesen. Schau doch einmal das an, was er vorher in dem Gleichnis selber sagt, nicht? Da redet er nichts von Verstehen. Weißt du, wir interpretieren das einfach anders, weil da steht ja in Lukas 8,4, Vers 5, der Seemann ging aus, um zu sehen, und als er sähte, fiel etliches an den Weg und wurde zertreten, und die Vögel des Himmels fraßen es auf. Weißt du, es wurde nur zertreten. Die Vögel haben es halt aufgefressen, nicht? Hat nichts mit Verstehen zu tun. Aber weißt du was? Wir müssen schon Jesus selber seine Gleichnisse auslegen lassen. Okay? Du kannst nicht daherkommen und sagen, ich nehme jetzt das Gleichnis, das ein Gleichnis eigentlich ist, und den klaren Text, den Jesus nachher uns gibt, den vermeide ich und versuche, meine eigene Interpretation hineinzubringen. Weißt du, Jesus hat es doch selber erklärt, und das ist ein wichtiges Prinzip, so nehmen wir gesagt. Das ist ein wichtiges Prinzip, das wir hier lernen. Und zwar, das Prinzip lautet so, Bibel mit Bibel vergleichen. Bibel mit Bibel vergleichen. Hey, schwere Stellen mit einfachen Stellen auslegen. Wenn es eine Stelle gibt, die doppelt vorkommt und in der zweiten Vorkommnis ist es einfacher erklärt, dann geh zuerst zur zweiten Vorkommnis, versuch das zu verstehen und dann hast du vielleicht mehr Einsicht, die erste Vorkommnis besser zu verstehen. Ja? Und also, wir haben hier ein Gleichnis von Jesus und er erklärt es selber. Ich muss nicht das Gleichnis auf eigener Regie sozusagen interpretieren. Jesus hat es schon interpretiert. Das ist ein wichtiges Prinzip, weil viele Christen eben das nicht so machen. Du musst Bibel mit Bibel vergleichen, schwere Stellen mit einfachen Stellen erklären und auslegen. Kommen wir zum zweiten Fall. Das heißt, wir haben jetzt gehört, der erste Fall ist derjenige, der das Wort Gottes gar nicht versteht. Er versteht es gar nicht. Ja? Er kommt nicht zum Glauben, er wird gar nicht gerettet. Okay? Der zweite Fall, das ist jetzt derjenige, der sozusagen auf dem Felsen gesät wird. In Vers 13 erklärt er Jesus, was das bedeutet. Die aber auf dem Felsen sind die, welche das Wort, wenn sie es hören, mit Freuden aufnehmen, aber sie haben keine Wurzel. Sie glauben nur eine Zeit lang und zur Zeit der Versuchung fallen sie ab. Das heißt, hier sehen wir jemanden, eine Person, die das Wort gehört hat. Er sagt ja, wenn sie es hören, das heißt, er hat es gehört. Okay. Das zweite Element, was hier steht, ist, er hat es aufgenommen, mit Freuden aufnehmen, aber sie haben keine Wurzel, sondern sie glauben nur eine Zeit lang. Sie glauben eine Zeit lang, zur Zeit der Versuchung fallen sie ab. Und weißt du, schauen wir uns vielleicht die Parallelstelle in Matthäus Kapitel 13, Vers 20 an. Da steht ein bisschen mehr. Matthäus 13, Vers 20. Auf den felsigen Boden gestreut aber ist es bei dem, der das Wort hört und sogleich mit Freuden aufnimmt. Das ist genau dasselbe. Er hört es, er nimmt es mit Freuden auf. Er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist wetterwendisch. Wenn nur Bedrängnis oder Verfolgung entsteht um des Wortes willen, so nimmt er sogleich Anstoß. So, hier sehen wir dieses Wort wetterwendisch. Was heißt wetterwendisch? Okay. Das ist jemand, der gerettet ist. Der hat es gehört und hat es mit Freuden aufgenommen. So, willst du mir sagen, dass jemand, der das Wort hört und mit Freuden aufnimmt, nicht gerettet ist? So, was braucht es denn, um gerettet zu werden? Das frage ich mich. Weißt du, musst du noch was dazu tun? Musst du glauben und irgendwelche Werke tun vielleicht, wie es die Kirchen sozusagen lehren? Nicht? Nein, der hat es gehört und aufgenommen mit Freuden. Der hat sich gefreut, ja? Der ist gerettet. Das ist das, was wir glauben. Du musst nur das Wort hören, es verstehen natürlich, und es aufnehmen. Du musst es nur aufnehmen, es glauben. Und das reicht absolut aus, um gerettet zu werden. Der ist gerettet, aber was ist sein Problem? Er ist wetterwendisch. Was ist wetterwendisch? Bruder Andi, was ist das für ein komisches Wort? Das haben wir nie gehört. Ja, es kommt sehr selten vor in der Bibel. Eigentlich bedeutet das nichts anderes, als dass er einfach nur eine Zeit lang sozusagen dabei ist. Er ist eine Zeit lang treu, er ist eine Zeit lang dabei und geht in die Kirche, er geht Seelen gewinnen, er tut Gutes, er versucht sein Leben sozusagen zu ändern. Aber weißt du, was dann passiert bei dem? Schau, was hier steht. Wenn nun Bedrängnis oder Verfolgung entsteht, um des Wortes willen, soll passiert was? Er freut sich. Er freut sich noch mehr. Er baut sich noch mehr auf. Er liest mehr Bibel? Nein, sondern wenn dann Bedrängnis kommt in seinem Leben, so nimmt er sogleich Anstoß. Ja? Also für eine Zeit lang ist er gut unterwegs, aber wenn dann Bedrängnis kommt und wenn Verfolgung kommt, nicht, dann nimmt er Anstoß. Dann hört er auf zu glauben. Aber weißt du, viele Christen kommen dann her und sagen, ja, siehst du, da steht's, man kann das Heil verlieren. Er hört auf zu glauben, sie glauben nur für eine Weile. Nicht, steht hier, oder? Das steht doch hier. Hier sagt er, sie glauben nur eine Zeit lang. Sein Bruder Andi, das bedeutet doch, dass der seinen Glauben verloren hat, der ist nicht mehr gerettet, oder? Man kann ja das Heil verlieren dadurch. Da steht es doch schwarz auf weiß. Wo steht hier, dass man das Heil verlieren kann? Also ich habe das hier nirgendwo gelesen. Es steht hier, er hört auf zu glauben und er hat das Heil verloren. Steht hier, die Gnade Gottes wurde ihm wieder weggenommen, das Geschenk wurde zurückgenommen, was absolut absurd ist. Ein Geschenk wird nicht zurückgenommen. Ja, die Gabe Gottes ist das ewige Leben. Ein Geschenk ist dann ein Geschenk, wenn es gratis ist, es wird nicht zurückgenommen. Weißt du, hier steht nirgendwo, dass er das Heil verloren hat, dass er die Errettung verloren hat. Wo steht das hier? Hier steht, sie glauben nur eine Zeit lang. Okay? Das ist diese Zeit, wo er sozusagen dabei ist. Er ist in der Gemeinde, er tut für den Herrn, er geht Seelen gewinnen, er liest die Bibel, er liebt die Brüder und dann sozusagen fällt er ab. Und dann meinen die Christen, ja, schon, er hat das Heil verloren. Weißt du, dieser Ausdruck, sie glauben eine Zeit lang, sie glauben nur eine Zeit lang, ist im Kontext gleichbedeutend mit der Aussage, sie sind wetterwendisch. Sie sind wetterwendisch. Ja? Und Anstoß nehmen bei Verfolgung. Mehr bedeutet das nicht. Weißt du, was heißt es, den Glauben zu verlieren? Wir müssen das einfach aufklären, weil viele Menschen das nicht verstehen. Wenn jemand sagt, er hat den Glauben verloren, so wie hier, nicht? Ich habe den Glauben verloren. Er hat den Glauben verloren, er ist wetterwendisch, nicht? Was heißt das überhaupt, den Glauben zu verlieren? Weißt du, das heißt nicht, dass man das Heil verliert. Den Glauben verlieren bedeutet nicht, dass man das Heil verliert. Weil wenn du die Bibel gelesen hast, hat Glaube mehrere Aspekte. Ja? Wir haben den Glauben zur Errettung vor der Hölle. Ja? Glaube an den Herrn Jesus Christus und du wirst errettet werden, du und dein Haus. Und die Bibel sagt in Johannes 3, Vers 36, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Er hat es schon. Es geht nicht mehr zu Ende, ewiges, ewig. Weißt du, das ist ein Aspekt vom Glauben. Du glaubst an Jesus, das ist nicht viel Glauben. Das ist nicht so viel Glauben, den du brauchst. Du brauchst den Glauben eines Kindes. Sag einfach nur, ja, ich bin ein Sünder, ich habe die Hölle verdient. Sag, ich vertraue dir, Jesus, bitte rette mich. Das braucht's mehr nicht für die Rettung. Ja, dann kommst du in den Himmel. Mehr brauchst du nicht. Aber weißt du, es gibt doch einen Glauben, der wächst mit der Zeit. Ja, wir wandeln im Glauben. Ja, wir sollen im Glauben wandeln, sagt die Bibel. Und weißt du, den Glauben verlieren für Christen bedeutet jetzt nicht, dass wir das Heil verlieren, sondern schauen wir, was die Bibel sagt. In Lukas Kapitel 17, Vers 5, schlagen wir Lukas Kapitel 17, Vers 5 auf. Hier steht ein Beispiel, was es für Aspekte noch gibt im Glauben. Und die Apostel sprachen zum Herrn, mehre uns den Glauben. Mehre uns den Glauben. Willst du mir erklären, dass die Apostel nicht gerettet waren? Deswegen müssen sie dann sagen, mehre uns den Glauben. Wir haben das Heil noch nicht, Jesus. Wir folgen dir eh nur nach. Ja, also, wieso sollten die Apostel Jesus nach? Ich meine, was macht das für einen Sinn, wenn Gottlose Jesus nachfolgen? Sagen, hey, Jesus, ich glaube dir gar nicht, aber ich folge dir nach, bin ein Apostel von dir. Glaubst du, dass Jesus irgendwelche gottlosen Apostel auserwählt hat, dass sie ihm nachfolgen? Glaubst du das wirklich? Was soll das bringen? Die würden dann bei der nächsten Gelegenheit wieder weg sein. Ja? Die Apostel waren schon gerettet. Sie haben schon geglaubt, sonst hätte sie Jesus nicht auserwählt. Punkt Nummer 1. Aber sie sagen trotzdem was? Mehre uns den Glauben. Mehre uns den Glauben. Das heißt, hilf uns, dass wir dir mehr vertrauen. Mehr Bereiche in unserem Leben dir anvertrauen. Ja? Und das bedeutet es. Das heißt, wir lernen aus diesem Vers, es gibt Menschen, die viel Glauben haben, es gibt Menschen, die weniger Glauben haben. In 2. Korinther Kapitel 8, Vers 7, 2. Korinther Kapitel 8, Vers 7, müssen wir jetzt nicht aufschlagen, da steht, aber wie ihr in allem reich seid im Glauben. Aha, man kann also reich sein im Glauben. Man hat viel Glauben. Und es ist überall in der Bibel, man kann es nicht übersehen. Ja, in 2. Korinther 10, Vers 15 sagt er, wir rühmen uns auch nicht ins Maßlose aufgrund der Arbeiten anderer. Wir haben aber die Hoffnung, wenn euer Glaube wächst, bei euch noch viel mehr Raum zu gewinnen, unserem Wirkungskreis gemäß. Er sagt, euer Glaube soll wachsen. Nicht? Wenn euer Glaube wächst, haben wir noch viel mehr Raum. Also hier haben wir dieses Konzept dieses Glaubens, der wächst. Er kann aber auch schrumpfen. Wenn du aufhörst, die Bibel zu lesen, Wenn du aufhörst, 10 gewinnen zu gehen, weißt du, was passieren wird? Dein Glaube wird schrumpfen, er wird weniger werden. Wenn du aufhörst, deine Brüder zu lieben im Herrn, wenn du aufhörst, Gott zu lieben, dann wird dein Glaube auch noch mehr schrumpfen. Du wirst immer weltlicher gestaltet. Aber heißt das, dass du das Heil verloren hast? Nein, das Heil kannst du nicht verlieren. Du bist errettet. Du hast den Unterpfand. Du hast den Heiligen Geist. Du kannst das Heil nicht verlieren. Die Bibel sagt im 1. Thessalonicher 3, Vers 10, Tag und Nacht flehen wir aufs Allerdringlichste, dass wir euer Angesicht sehen und das ergänzen dürfen, was an eurem Glauben noch mangelt. Weißt du, die Thessaloniker, ich meine, weißt du, es gibt Menschen, denen mangelt es an Glauben. Die haben einfach keinen Glauben. Ja? Und derjenige, der sozusagen nur eine Zeit lang glaubt, in Lukas Kapitel 8, im Gleichnis des Seemanns, das ist jemand, der am Anfang gut, also viel Vertrauen auf den Herrn gehabt hat, viel Bibel gelesen hat, viel sein Leben umgeändert hat für den Herrn. Aber weißt du, was dann passiert ist? Verfolgung ist gekommen und er hat das einfach links liegen gelassen, sagen. Der hat jetzt nicht aufgehört zu glauben, dass Jesus Gott ist oder dass er errettet ist, aber der hat aufgehört, sein Leben sozusagen dem Herrn vollkommen anzuvertrauen. Ja? Sein Leben auszurichten nach Gott. Was bedeutet es, den Glauben zu verlieren für Christen? Ah, wie soll ich glauben, dass er uns da hinausbringt, wenn die Regierung uns angreift? Ich höre einfach auf. Gott wird uns nicht helfen. Was bedeutet aufhören zu glauben für Christen noch? Wie soll ich Seelen gewinnen gehen, wenn meine Familie dagegen ist? Wenn sie mich bedrängt, wenn sie mich verfolgt? Gott kann mir da nicht helfen. Nein, Gott, ich kann nicht. Ja, ich bin gerettet, aber ich glaube, dass du Gott bist, aber ich kann dir nicht dienen. Ich vertraue nicht darauf, dass du mir da hilfst. Weißt du, das bedeutet, wenn der Glaube aufhört. Du vertraust nicht mehr dem Herrn dein Leben an. Du willst kein Jünger von Jesus mehr sein. Du willst ihm nicht nachfolgen von ganzem Herzen. Du bist sein Kind. Du bist gerettet, aber du bist kein Jünger von Jesus. Das musst du unterscheiden. Also, weißt du, gerettet sein ist eine Sache und Jünger sein und Nachfolger sein ist eine andere Sache. 2. Thessalonicher 1, 3. Das ist der nächste Vers. Es gibt Vers für Vers für Vers. Es hört nicht auf. Wir sind es Gott schuldig, alle Zeit für euch zu danken, Brüder, wie es sich auch geziemt, weil euer Glaube über die Maßen wächst. Hey, wenn der Glaube wächst, kann er auch schrumpfen. Bis auf null. Du kannst doch durch dein Leben wandeln wie der gottloseste Mensch da draußen und du bist trotzdem gerettet. Ja. Natürlich, also wenn jetzt derjenige dann sagt, Jesus ist nicht gestorben, er ist nicht für meine Sünden, hat nicht für meine Sünden bezahlt, das ist ja ein Anzeichen dafür, dass er nicht gerettet ist. Okay. Aber wenn er an Jesus glaubt, aber die schlimmsten Sünden macht und wie ein Gottloser lebt, ist er trotzdem errettet, ja, er hat aber den Glauben verloren. Er hat nicht mehr sein Leben sozusagen dem Herrn anvertraut. Was ist notwendig, um gerettet zu werden? Diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen. Das heißt, Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 41, du musst nur Jesus aufnehmen, du musst sein Wort aufnehmen. Und weißt du was? Dann kommen einige Leute daher und sagen, ja, aber Bruder Andi, diese Leute haben doch Jesus gar nicht aufgenommen. Die haben ja gar nicht geglaubt, weil schau, was da steht. Er sagt, der das Wort hört und zugleich mit Freuden aufnimmt. Der hat nur das Wort gehört. Der hat nicht Jesus aufgenommen, sondern sein Wort aufgenommen. Also, verstehst du, was ich sage? Die sagen, der hat nur sein Wort aufgenommen, aber nicht Jesus. Das ist Verrücktheit, was du da sagst. Wie kannst du das Wort von Jesus aufnehmen, ja, und Jesus nicht aufnehmen? Also das ergibt gar keinen Sinn, was du da sagst. Es ist sinnbefreit, das zu sagen. Sie nahmen sein Wort auf, aber sie nahmen Jesus nicht auf. Macht das überhaupt Sinn? Das steht nicht. Wo steht das in der Bibel? Okay. Hast du einen Bibelvers, wo da steht, sie nahmen nur sein Wort auf, aber nicht Jesus auf? Weißt du, Jesus ist das Wort. Jesus ist das Wort Gottes. Das, was Jesus da sagt, das ist auch seine Identität. Wenn du sein Wort aufnimmst, dann nimmst du auch ihn auf. Du kannst sein Wort von ihm nicht trennen, er ist das Wort, sagt die Bibel, er ist das Wort Gottes. Ja, das ist ein lächerliches Argument. Also wiederholen wir jetzt noch einmal diese zwei Punkte. Also der erste Fall, haben wir gesagt, der hat nichts verstanden. Der hat das Wort Gottes gehört, ja, und er hat gesagt, ja, man muss Gutes tun. Und das ist ihm schon 100 Mal erklärt, er hat es nicht verstanden. Und weißt du, der wird auch nicht gerettet werden. Ja, für den ist vorbei, sozusagen für jetzt einmal zumindest. Der zweite Fall, haben wir gesagt, er nahm es mit Freuden auf. Er ist gerettet, er hat das Wort gehört, er hat es geglaubt. Ja, er hat das angenommen, aber weißt du, was dann passiert ist? Es ist an Verfolgung gekommen. Er wurde irgendwie bedrängt, in der Arbeitsstelle vielleicht oder von seinem Staat. Es gibt Länder, die Christentum nicht dulden. Weißt du, schau dir mal Nordkorea an. Also Gott sei Dank, dass wir dort nicht leben müssen. Das wäre schrecklich. Ja? Aber dort kann ich mir schon vorstellen, dass es mehrere solche Christen gibt, die dann eben durch Verfolgung einknicken, weil der Staat sie sozusagen vollkommen bedrängt und vollkommen in die Schublade steckt. Ja? Du hast dort keine Chance, wirklich mit der Bibel frei herumzuraufen wie wir. Preis den Herrn, dass wir rausgehen können und Tee gewinnen gehen können. Das kannst du in anderen Ländern nicht. Na, du bist lieber jetzt, als dass es zu spät ist. Wer weiß, was in 2, 3, 4, 5 Jahren ist. Also erster Fall, kein Verständnis. Zweiter Fall, er hat die Verfolgung nicht ausgehalten. Er ist eingeknickt. Der dritte Fall ist in Vers 14. Jesus sagt, was aber unter die Dornen fiel, das sind die, welche es gehört haben, aber sie gehen hin und werden von Sorgen und Reichtum und Vergnügungen des Lebens erstickt und bringen die Frucht nicht zur Reife. Also hier lesen wir jetzt, dass diese Menschen im dritten Fall genauso gerettet waren natürlich. Sie waren gerettet, aber was war ihr Problem? Ihr Problem waren die Sorgen und Reichtum, die Vergnügungen des Lebens. Ja? Sie bringen die Frucht zwar hervor, aber nicht bis zur Reife. Also sie haben schon auch angefangen, nicht Frucht hervorzubringen, aber nicht zur Reife, nicht ganz. Es war keine vollkommene Frucht. Und weißt du, was sind Sorgen und Reichtum? Also, das muss ich nicht falsch verstehen. Ich will mehr Geld. Ich will mehr Geld. Ich will die Scheine sehen. Ich will da hunderte Scheine, 200 Scheine, 300 Scheine, 400, ich glaube 300 haben wir gar nicht, 500 haben wir auch nicht mehr. Ja. Also es wird langsam eng mit dem Bargeld hier. Aber der will einfach nur Geld. Der will mehr Geld und mehr Geld und mehr Geld. Und der wird nicht voll davon. Der will, dass seine Schränke voll mit Geldscheinen voll sind. Und wahrscheinlich will er auch andere Währungen kaufen. Nichts gegen andere Währungen und Geld. Aber weißt du was? Der liebt das Geld. Der kommt einfach in diese Sache hinein und schaut andere Menschen an und sagt, jetzt bin ich ein Kind Gottes, ich bin ein Christ. Aber ich will auch dieses riesengroße, wunderschöne Van, Family oder was, keine Ahnung, irgendwelche Autos oder keine Ahnung was, Mercedes. Ja. Das ist so schön, ich will das auch haben. Ich will das auch haben. Ich will auch ein größeres Haus haben. Mein Haus hat nur 80 Quadratmeter, wir wohnen zu dritt oder zu viert. Aber ich will noch mehr Quadratmeter, ich will 160 Quadratmeter, das Doppelte, das Dreifache, das Vierfache, das Fünffache, ich bin nicht genug. Ich will mehr. Ich will auch ein eigenes Unternehmen haben, auch meine eigene Arbeit haben, nicht? Will ich auch. Wieso darf ich das nicht? Ich will das auch. Und weißt du, diese Menschen investieren dann so viel Zeit ins Geld machen. Ins Geld machen, in ein größeres Haus, in einen besseren Wohlstand. Ja? Und ihre Sorgen sollten eigentlich sein, wie sie dem Herrn dienen. Wie sie Seelen gewinnen gehen. Wie sie im Glauben wachsen, wie sie die Brüder lieben. Weißt du, und sie haben ihren Fokus darauf gelegt, sagen, aber das will ich auch haben, nicht? Sie versuchen beides unter einen Dach zu bringen. Weißt du, du kannst nicht dem Mammon dienen und dem Herrn zugleich. Du kannst nicht dem Geld dienen und dem Herrn. Das geht nicht. Du musst dich entscheiden. Ja, du kannst gerettet sein und dich mit Reichtümern befassen und reich werden und so weiter und so fort. Aber weißt du, das ist nicht der richtige Fokus. Du wirst viel Zeit opfern für nichts und wieder nichts. Dieses Leben ist vergänglich. Du wirst es verlieren. Du wirst sterben irgendwann. Wirst du dann deinen Mercedes mit ins Grab nehmen? Und dann, wenn du tot bist im Grab und sie dich daneben hinlegen und vor dir ist dann der Mercedes, die legst dich daneben hin. Ja. Da geht sich gar nicht drinnen aus. Dann willst du mir sagen, ich verkaufe ihn einfach, ich lege das Geld ins Grab. Ich nehme das Geld mit ins Grab. Dort kann ich es riechen, wenn ich tot bin. Nein, du kannst auch nicht mehr riechen, wenn du tot bist. Du kannst nicht mehr riechen, wenn du tot bist. Ja, du bist dann hoffentlich, wenn du gerettet bist beim Herrn, deine Seele sozusagen, aber auf der Erde hast du nichts mehr. Nichts. Du wirst dein Haus abgeben müssen, was du kaufst. Deine Kinder werden es erben. Wenn du Kinder hast, in Österreich schaut es so aus, dass die Eltern keine Kinder mehr haben. Also vergiss es. Also nicht einmal mehr deinen Kindern wird es zuteil, weil du keine hast. Du hast vielleicht 3, 4 Hunde. Ich habe nichts gegen Hunde, aber weißt du was? Du hast 3, 4 Hunde, aber keine Kinder. Das ist interessant. Das ist interessant. Deine Hunde werden deine Sachen nicht erben. Die werden wahrscheinlich weiterverkauft oder weitergegeben werden. Also Sorgen und Reichtum. Und weißt du, dann gibt es noch einen interessanten Ausdruck. Da steht hier, Vergnügungen des Lebens. Was sind Vergnügungen des Lebens? Vergnügungen des Lebens. Ja, das sind Menschen, weißt du, das sind Menschen, die einfach das Leben genießen wollen. Sagen, hey, ich will einfach einmal neue Dinge ausprobieren. Ich will Fallschirm springen.
ich will auf einen Helikopter rauf sozusagen und dann vom Helikopter runterspringen und ich gehe jetzt da ins Training dafür. Du musst dann nämlich, weiß ich, ein, zwei Monate musst du da trainieren davor oder keine Ahnung was. Ja, das ist ausprobieren, Fallschirmspringer werden. Ich will Schachweltmeister werden und investiere 8 Stunden am Tag Schach spielen, damit ich alle auf der Welt besiegen kann und der beste Schachspieler werde. Und was hast du davon? Nichts! Was machst du nämlich danach? Jetzt bist du Schachweltmeister, was machst du jetzt? Willst du jetzt Mühle-Weltmeister werden? Ja, willst du jetzt Backgammon-Weltmeister werden? Das wird eh nichts, das ist nämlich ein Glücksspiel. Du wirfst ein paar Würfel und hoffentlich kommt da was raus, was dir hilft. Ich habe nichts gegen all diese Spiele, man kann ja mal Schach spielen oder Backgammon, man kann auch mal Fallschirm springen. Aber weißt du, der Punkt ist der, das ist nicht der Fokus des Christen. Wenn du dein Leben damit verschwenden willst, nur neue Dinge auszuprobieren, Vergnügen zu haben, ja, 500 Kilometer zu fahren, um ein Restaurant zu besuchen. Das ist eine Verschwendung deiner Ressourcen. Das wird dir nicht zugutekommen. Du wirst Lohn verlieren im Himmel. Dein Werk wird verbrannt, was du hier tust auf der Erde als Christ. Ja, das sind Menschen, die einfach, weißt du, es ist unterschiedlich. Für jeden ist ein Vergnügen was anderes. Ich habe gestern versucht, das nochmal nachzugoogeln, was Vergnügen des Lebens sind. Da stehen Dinge, die wollte ich gar nicht aufschreiben. Ja, in meiner Predigt, das wäre schändlich. Weißt du, diese Dinge sind ja nicht schlecht. Du kannst ja arbeiten. Du kannst ja deine Familie versorgen. Du kannst viel arbeiten, um dein Haus sozusagen zu bauen und so weiter. Aber du solltest dadurch nicht Gottes Wort vernachlässigen. Du solltest nicht die Gemeinde vernachlässigen. Also dann ist es dir Sünde. Dann bist du wie dieser Typ da, der einfach nur Spaß haben will, nicht? Viel Geld, nicht? Viel Freude haben, viel ausprobieren im Leben. Aber in Wirklichkeit, weißt du, er bringt keine Frucht zur Reife. Der bringt dem geistlichen Leben nichts voran. Ja. Und weißt du, außerdem, auch wenn du das alles hast, weißt du, es gibt Menschen, die glauben, und das höre ich immer wieder, auch in der Arbeitswelt, sonst wo, die glauben, wenn sie 1 Million Euro hätten, wären sie dann zufrieden. Glaubst du das wirklich? Wenn du 2, 3, 4, 5 Millionen Euro hättest, dann wärst du zufrieden? Ja, nur wenn ich diese 1 Million hätte, dann hätte ich alles. Dann wäre ich zufrieden. Schau, was die Bibel sagt. In Prediger 1,8: Das Auge sieht sich nicht satt und das Ohr hört nie genug. Das heißt, auch wenn du 1 Million hast, weißt du, was das nächste Ziel sein wird? 2. Million. Das nächste Ziel wird sein die 3. Million. Also das ist die Geldliebe. Das ist die Liebe nach Reichtum. Und weißt du, das ist ganz normal. Das kannst du nicht wissen, wenn du kein Reichtum hast. Aber wenn du es hast, ist das deine Hauptsorge. Sie werden sich nicht satt sehen. Je mehr du hast, desto mehr wirst du haben. Deswegen musst du aufpassen. Du musst aufpassen, wie du mit deinen Ressourcen umgehst, ja, und wie du deine Ziele setzt. Am besten ist, du wirst gar nicht reich. Am besten ist, du wirst gar nicht irgendwie wohlhabend sein und du hast 15 Autos und ein Schiff vielleicht, ja, wo du dann auf dem Meer dann fährst. Am besten, du hast das gar nicht, weil es könnte passieren, dass dich das ablenkt vom realen Leben. Es könnte passieren. Das heißt, wir haben jetzt gehört, der erste Fall, der hat kein Verständnis, der versteht das Wort gar nicht. Es geht hier rein und hier wieder raus. Ja, keine Wirkung. Der kann natürlich nicht gerettet sein. Der zweite Fall ist gerettet, der nahm es mit Freuden auf. Aber weißt du, er hat nur eine Zeit lang geglaubt, also sein Glaube ist sehr gering geworden, auf einem Level von Null. Er ist gerettet, weil er immer noch an Jesus glaubt. Ja? Aber die Verfolgung kommt dann. Sagen, oh, du kriegst 10 Gewinn in deiner Freizeit. Das können wir als Arbeitgeber aber nicht dulden. Und dann knickt er ein. Sagen, okay, ja, dann höre ich auf. Kann man nichts machen. Ja? Hör mal dann auf, nicht? Oh, du gehst in die Kirche, du gehst in die Gemeinde, sagen die Eltern, das ist aber nicht gut. Das ist aber nicht gut. Wir werden dir ein bisschen in Taschengeld kürzen. Okay, ja, dann gehe ich halt nicht. Ich gehe halt nicht. Das ist derjenige, der gerettet ist, aber leider nur eine Zeit lang sein Vertrauen auf den Herrn setzt, was ihm hilft. Der dritte Fall, haben wir gesagt, das ist jemand, der unfruchtbar ist. Das ist jemand, der unfruchtbar ist, der hat einfach nur diese Vergnügungen in der Welt liebgewonnen. Ja, der ist gerettet, aber das Problem ist eben, dass er zu sehr sich fokussiert auf Reichtum, auf den Spaß im Leben, have fun und alles andere ist nicht so wichtig. Und jetzt kommen wir zum vierten Fall, das Fruchtbringen. Jemand, der Frucht bringt. Ich glaube, hier sind sich auch alle einig. Dieser vierte Fall ist gerettet. Der ist gerettet. Die Bibel sagt in Vers 15, das sind dem guten Erdreich, aber sind die, welche das Wort, das sie gehört haben, in einem feinen und guten Herzen behalten und Frucht bringen, in standhaftem Ausharren. Weißt du, alle sind sie, ich kenne keine Denomination, die sich nicht einig ist, dass der Typ da errettet ist. Ja? Nur, dass er halt eben Werke tut. Im Gegensatz zu den letzten zwei, die wir gesehen haben. Diesen, der eine ist eingeknickt, der andere hat sich auf die falschen Dinge fokussiert. Aber der tut eigentlich das, was der Herr sagt. Ja, er ist fest gegründet, in standhaftem Ausharren. Er bringt Frucht hervor, aber weißt du, das ist auch ein bisschen eine Stelle, wo Menschen dann herkommen und sagen, Frucht hervorbringen bedeutet, der hat einfach nur gute Werke getan. Der hat einfach nur Gutes getan. Und hat, ja, natürlich ist das auch ein Aspekt davon, aber lesen wir mal in Markus Kapitel 4, Vers 20, was dort die Stelle aussagt. Markus Kapitel 4, Vers 20. Und diese sind's, bei welchem auf ein gutes Land gesät ist, die das Wort hören und nehmen es an und bringen Frucht, etliche 30-fältig, etliche 60-fältig, etliche 100-fältig. Okay, was bedeutet das jetzt? Das heißt, der eine hat einfach nur 30 Mal seine Eltern geehrt und den restlichen Tag, sozusagen, den Rest des Jahres nichts mehr gemacht. Der hat nur 30 Mal was Gutes gemacht und sonst nie wieder was, oder wie? Das ergibt keinen Sinn, oder? Der andere 60-fältig. Okay, du musst nur 60 Mal Frieden stiften, ne? Dann hast du es geschafft. Dann bist du ein guter Christ. Dann bist du ein guter Boden. Du brauchst vielleicht ein Jahr, um 60 Mal Frieden zu stiften. Du kannst die Situation auch erzwingen. Du kannst dich in Situationen begeben, wo du dann ein Friedensstifter bist. Und was ist danach dem Jahr? Dann kannst du machen, was du willst. Das ergibt keinen Sinn. Dann werden aber einige sagen, naja, es gibt auch Leute, die das 100-fältig machen, nicht? Aber 100 Mal den Nächsten zu lieben, schaffst du auch in einem Jahr. Du kannst zum Beispiel deinen Eltern oder deinen Freunden oder deinen Geschwistern im Glauben jeden Tag Liebe zeigen. Dann hast du es 365 Mal im Jahr geschafft. Viel mehr als der Typ da. Bedeutet das das wirklich? Bedeutet das das? 60 Mal einfach Liebe zeigen und das war's und Ende? Na, das bedeutet es nicht. Das ist eine falsche Auslegung. Du hast es nicht verstanden. Und weißt du, viele Christen verstehen dieses Gleichnis im vierten Fall überhaupt nicht. Sie glauben, da geht es um Werke tun. Sie glauben, das ist die Frucht des Geistes. Sie glauben, das ist die Frucht des Geistes. Aber weißt du, die Frucht des Geistes ist die Frucht des Geistes, nicht meine Frucht. Du musst es ein bisschen genauer lesen. Lies die Bibel noch einmal. Die Bibel spricht davon, dass der Geist eine Frucht hervorbringt in uns. Nicht? Liebe, Sanftmut und so weiter und so fort. Und dass wir Menschen auch eine Frucht hervorbringen sollen. Gib dir ein Beispiel. Also, du weißt, in Genesis 1 steht, seid fruchtbar und mehrt euch, oder? Seid fruchtbar und mehrt euch. Was heißt fruchtbar sein? Was heißt das? Das heißt, dass du Kinder kriegen sollst. Ja? Menschen produzieren Kinder. Menschen produzieren weitere Menschen. Das ist Fruchtbringen. Okay? Und hier bedeutet es kaum etwas anderes. Ich sag's vielleicht so. Okay? Ein Papagei wird Papageien hervorbringen, oder? Ein Affe wird Affen hervorbringen. Weißt du, was ein Mensch hervorbringt? Menschen bringt er hervor. Und weißt du, was Christen hervorbringen? Christen! Das ist die Frucht. Das ist die Frucht. Christen bringen Christen hervor. Jetzt wirst du mir sagen, Bruder Andi, du hast den Verstand verloren. Was redest du hier? 60 Leute im Jahr. Willst du bekehren? Willst du sozusagen retten von der Hölle? Das schafft kein Mensch in diesem Land. Doch, das ist möglich. Das ist möglich. Du kannst mal klein anfangen. Vielleicht gehst du eine Stunde die Woche Seelen gewinnen. Vielleicht gehst du eine Stunde im Monat Seelen gewinnen, wenn du ganz am Anfang bist, niemanden hast. Okay, kein Problem. Irgendwann wirst du jemanden retten. Und dreimal darfst du raten, was passiert. Wenn du jetzt da viel mehr Seelen gewinnen gehst, du gehst vielleicht 5 Stunden, vielleicht 6 Stunden in der Woche oder im Monat, du wirst mehr Menschen retten. Derjenige, der 100 Menschen sozusagen Frucht hervorbringt im Jahr sozusagen, der hat viel Seelengewinnen betrieben. Der ist viel rausgegangen, hat viel Menschen das Evangelium erklärt. Ja, aber das kann nicht sein, was du da sagst, Bruder Andi. Weißt du, wo steht das in der Bibel? Sprüche 11,30. Das ist die Antwort. Die Bibel sagt, die Frucht des Gerechten ist ein Baum des Lebens und der Weise gewinnt Seelen. Siehst du den Zusammenhang? Ist er nicht direkt hier vor deinen Augen? Was ist die Frucht des Gerechten? Ja, ist ein Baum des Lebens. Und gleich danach steht im selben Vers, der Weise gewinnt Seelen. Frucht bringen bedeutet Seelen gewinnen für den Herrn. Du produzierst Christen. Das ist auch die Haupt. Das ist das, was die Apostel gemacht haben die ganze Zeit. Das ist das, was Jesus gemacht hat die ganze Zeit. Und du willst mir erklären, nein, das ist nicht so. Das ist einfach nur Liebe zeigen. 365 Mal im Jahr. Sagen, ja, ich liebe dich. Und nach 365 Mal hast du eh schon so viel, 300-fältige Frucht. Aber was ist mit den anderen guten Werken, die du tun musst? Weißt du, diese Gleichung geht nicht auf. Das hat nichts mit Werken zu tun. Das hat was damit zu tun, dass du Seelen gewinnen gehst und Christen hervorbringst. Christen machst.
So, jetzt kommen wir zum, also, was haben wir jetzt gesagt? Die ersten vier Fälle. Es gibt noch einen fünften Fall, so nehmen wir gesagt. Den muss ich auch noch behandeln. Kommen wir noch dazu. Der erste Fall ist jetzt die Leute, die es nicht verstehen. Der zweite Fall sind die, die verfolgt werden. Die knicken ein. Der dritte Fall sind die, die sich auf den Reichtum konzentrieren. Geld, 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 ich will Geld. Haben einen falschen Fokus. Der vierte Fall ist derjenige, der wirklich standhaft ist, der Seelen gewinnen geht, ja, der Menschen sozusagen zum Herrn führt. Das ist derjenige, der standhaft ausharrt. Und der fünfte Fall, den gibt es nämlich auch. Ich würde mir sagen, Bruder Andi, jetzt glaube ich dir nichts mehr. Es gibt keinen fünften Fall. Es gibt keinen fünften Fall, Bruder Andi. Du bist verwirrt. Ja. Schau mal. Der fünfte Fall ist derjenige, der es versteht, aber er will Jesus nicht annehmen. Überraschung, diese Menschen gibt es auch. Es gibt Menschen, die das Evangelium verstehen, aber sie wollen Jesus nicht annehmen. Und weißt du, wo ich das oft gesehen habe? Bei Muslimen. Muslimen verstehen, also es gibt wirklich sehr fähige Muslime, die auch zuhören, ja, und nicht gleich diesen Stolzesgruß machen. Ich bin ein Muslim, ich brauche das nicht. Ja. Also es gibt auch Muslime, die ein bisschen Demut haben und zuhören und die verstehen das Evangelium und die wollen es aber nicht. Sie wollen muslimisch bleiben. Das steht nicht im Gleichnis, ich gebe es zu, aber diesen Fall gibt es auch. Und weißt du, es gibt noch einen sechsten Fall. Der sechste Fall. Menschen, die es verstehen, aber weil sie keine Frucht hervorbringen, weil sie todkrank sind und keine Zeit mehr haben. Was ist mit diesen Menschen? Die haben es verstanden, sie haben Jesus aufgenommen, bringen aber keine Frucht hervor, weil sie sterben müssen. Nicht, weil sie nicht wollen. Die wollten keinen Reichtum. Die haben keine Angst vor Verfolgung. Sie fallen nicht in Kategorie 2 oder Kategorie 3. Sie wollten das eigentlich alles nicht. Sie wollten wirklich treu dem Herrn dienen, aber sie sterben bald. Sie sind im Sterbebett. Was ist mit diesen Menschen? Die erwähnt Jesus gar nicht. Willst du mir sagen, es gibt keinen einzigen Todkranken, der im Bett sich bekehrt und dem Herrn dienen will? Hör auf mit diesem Schwachsinn. Das ist ein Schwachsinn, was du da erzählst. Es gibt Menschen, die sich bekehren im Sterbebett und die haben keine... was ist mit dem Schächer am Kreuz neben dem Herrn Jesus? In einem Evangelium hat er nicht geglaubt, da hat er mitgeschmäht. Im nächsten Evangelium hat er auf einmal geglaubt. Jesus sagt zu ihm, heute müssen wir im Paradies sein. Der hat sich bekehrt von so auf so, ganz schnell. Hat der noch Gelegenheit gehabt, dass er irgendwelche Früchte hervorbringt? Dass der irgendwie, niemand, also, der hätte auch dem Herrn dienen können in seiner Lebenszeit, hätte er nicht jetzt am Kreuz mitgehangen und wäre nicht gestorben. Dieser Fall ist nicht behandelt, der konnte gar keine Früchte mehr hervorbringen. Was ist mit diesem Fall? Weißt du, und viele Christen machen den einen Fehler und sagen, in diesen vier Fällen, die Jesus nennt, damit kann man die ganze Welt beschreiben. Alle Typen von Menschen kann man damit beschreiben. Und das ist ein großer Fehler. Das ist nicht der Fall, weil was ist mit dem Menschen, der es versteht und aber nicht glauben wollte? Was ist, der ist nicht da drinnen inbegriffen. Und wieso ist das so ein Problem, sagst du? Wieso brauche ich den fünften und sechsten Fall? Es ist ja offensichtlich, dass es diese Fälle gibt. Weißt du, weil Christen verwirrt sind. Christen sind verwirrt, weil die Ausleger, nicht? Wir kennen die Ausleger schon, diese ganzen Bücher, die sie lesen, außer die Bibel natürlich, erzählen ihnen, dass ein Christ ohne Werke nicht errettet ist. Nicht? Werner Gitt zum Beispiel. Werner Gitt. Viele vergöttern diesen Werner Gitt. Ich verstehe aber nicht, warum. Also was hat der im Voraus zu einem normalen Christen? Weißt du, Werner Gitt ist so jemand, der glaubt, naja, wenn ein Christ keine Werke hat, bedeutet das, dass er nicht gerettet ist. Glaube allein, ja, aber du musst Werke haben, weil sonst ist dein Glaube nicht echt. Weil er sagt dann, der Glaube produziert die Werke automatisch. Weißt du, was das bedeutet? Das bedeutet so viel wie, du wirst gerettet und auf einmal bewegen sich deine Hände. Und deine Hände suchen automatisch die Bibel. Nicht? Und du weißt gar nicht, was die Hände tun, nicht? Sagen, oh, was tue ich hier eigentlich? Oh, ich lese die Bibel. Oh, ja, ja, ich will das eigentlich gar nicht, aber es passiert halt, weil ich Glaube habe und Glaube produziert Werke, nicht? Automatisch.
das für ein Schwachsinn? Weißt du, hast du sowas schon mal gesehen? Dass ein Christ, dass ein Ungläubiger sich auf der Straße bekehrt und auf einmal hüpft er auf die andere Seite, nimmt eine Bibel und predigt das Evangelium. Wo siehst du so etwas? Ich habe das noch nie gesehen. Wo hast du das schon mal gesehen? Ich meine, zeig mir das. Mich würde das interessieren. Nein, die sind nicht gerettet, weil sie keine Werke haben. Und Werke sind keine Voraussetzung, dass du gerettet wirst. Hast du schon mal Römer 4 gelesen? Ohne Werke. Du wirst ohne Werke gerettet. Schlagen wir Römer 4 auf. Römer Kapitel 4. Ich weiß nicht, wie glasklar man die Bibel noch schreiben müsste. Diese Leute glauben, sie können die Bibel besser schreiben, als der Herr Jesus seinen Aposteln aufgetragen hat. Oder ich weiß nicht, was mit ihnen ist. Die Bibel sagt in Römer Kapitel 4, Vers 6, ebenso preist doch David den Menschen glückselig, dem Gott ohne Werke Gerechtigkeit anrechnet. Glückselig sind die, deren Gesetzlosigkeit vergeben und deren Sünden zugedeckt sind. Gott rechnet Gerechtigkeit ohne Werke an. Akzeptier's. Das ist Gottes Urteil. Wenn jemand glaubt und keine Werke hat, ja, der wird gerettet. Ob es dir gefällt oder nicht. Und schau, wenn Werke vor der Rettung keine Rolle gespielt haben, dann spielen sie auch nach der Rettung keine Rolle. Weißt du, Gott wird nicht sagen, bevor du gerettet bist, musst du keine Werke tun. Aber nachdem du gerettet bist, ändern sich meine Voraussetzungen. Jetzt musst du Werke tun, weil sonst verlierst du deine Gnade. Was heißt das dann? Das heißt, ich werde gerettet ohne Werke, dann muss ich Werke tun. Was ist, wenn ich dann kein Werk mehr tue? Verliere ich dann die Rettung wieder? Ja, aber dann bin ich ja nicht mehr gerettet. Okay, das heißt, jetzt habe ich wieder keine Werke, ich glaube aber noch, dann werde ich automatisch wieder gerettet, nicht? Das ist so ein Zirkelschluss. So eine Schleife, eine Endlosschleife im Informatik-Fachwort, nicht? Verstehst du das? Das ist Schwachsinn. Das bedeutet, dass jemand, der nicht gerettet ist und gläubig wird, dann ist er gerettet. Dann tut er keine Werke, dann ist er wieder nicht gerettet. Aber er glaubt ja noch, dann wird er wieder zur selben Zeit gerettet, weil er ohne Werke gerettet wird. Dann macht er wieder keine Werke, dann wird er nicht gerettet. Siehst du, wohin das führt, diese komischen Ansichten? Das ist einfach nur Verwirrung. Die Christen sind verwirrt. Die Christen, und der Werner Kitt macht es auch nicht besser. Der verwirrt die Christen noch viel mehr. Sagt, nein, nein, du musst, Glaube produziert automatisch Werke, nicht? Wenn deine Hände sich nicht automatisch bewegen und du automatisch in die Kirche gehst und sozusagen und dies und das tust, dann ist dein Glaube nicht echt. Nicht echt, sagt er. Dann bist du verloren. Was für ein Schwachsinn. Hey, die Bibel sagt im Titus Kapitel 8, Kapitel 3, Vers 8, glaubwürdig ist das Wort und ich will, dass du das mit allem Nachdruck bekräftigst, damit die, die an Gott gläubig wurden, darauf bedacht sind, gute Werke zu tun. So, wieso muss das Paulus schreiben, wenn es eh automatisch ist? Der Glaube produziert ja eh die Werke. Wieso muss ich dann abmühen, diese Verse zu schreiben? Es ist doch eh automatisch. Das ist Schwachsinn. Nichts ist automatisch. Glaubst du ernsthaft, dass Gott dich zwingt, Werke zu tun, nachdem du gerettet bist? Glaubst du, er zwingt dich? Glaubst du das wirklich? Das ist ein falscher Gott. Ein Gott, der die Menschen zwingt, den gibt es nicht. Das ist deine eigene Vorstellung, den hast du dir selber gemacht. Weißt du, Gott setzt auf Freiwilligkeit. Und ja, du kannst dich entscheiden, freiwillig Böses zu tun, nachdem du gerettet bist. Weißt du, was Gott dann machen wird? Er wird dich züchtigen. Er wird dich bestrafen auf dieser Welt. Er wird aber deine Errettung nicht wegnehmen. So, nochmal zur Wiederholung, dass wir das nochmal hämmern. Es gibt diese vier Fälle und zig andere Fälle, die hier nicht drinnen stehen. Also, wenn jemand dir sagt, es gibt nur diese vier Fälle, dann hast du hier zumindest zwei Fälle gehört, die nicht dabei sind. Okay? Und das war auch nicht das Ziel von Jesus. Er wollte nicht sagen, dass es nur diese vier Fälle gibt, weil wo sagt er das, an welcher Stelle? Er wollte einfach nur die meisten Fälle beschreiben in diesem Gleichnis. Die meisten sind nun mal so. Die werden bedrängt von Verfolgung, nicht? Es gibt Menschen, die lieben die Welt und so weiter. Das sind die meisten Fälle, die vorkommen, ob du es glaubst oder nicht. Aber es gibt auch andere Fälle. Wie gesagt, du kannst nicht das Gleichnis beschränken auf alle Menschen, die es da draußen gibt. Erster Fall. Hat kein Verständnis. Er versteht das Wort nicht. Der ist nicht gerettet. Ganz klare Sache. Beim vierten Fall sind sich auch alle einig. Der ist fruchtbar. Der bringt Seelen hervor. Der bringt Frucht hervor. Der ist auch gerettet. Also eigentlich, der ist gerettet. Der erste war nicht gerettet. Der vierte ist gerettet. So. Beim zweiten und dritten Fall sagen die Christen, na, die sind nicht gerettet. Aber wir haben es gerade bewiesen, wir haben das gerade dargelegt. Der zweite Fall ist auf jeden Fall gerettet, er nimmt das Wort auf, aber Verfolgung und Bedrängnis bringen sozusagen sein Leben dazu, dass er dem Herrn nicht mehr ganz vertraut. Er ist gerettet, er wird nicht den Glauben verleugnen, dass Jesus ihn gerettet hat, aber der wird nicht mehr wirklich im Herrn wandeln. Er wird Jesus nicht nachfolgen. Und der dritte Fall, der ist unfruchtbar. Er bringt die Frucht nicht zur vollen Reife. Warum? Weil er die Vergnügungen dieser Welt liebgewonnen hat. Weil er das Geld liebgewonnen hat, weil er reicher werden will. Ich möchte noch kurz beten zum Schluss. Herr Jesus, ich bete, dass du uns nicht im Stich lässt, Herr, dass du uns hilfst in diesem gottlosen Land, dass wir dein Wort voranbringen, dass Menschen gerettet werden, Herr. Und ich bete auch, dass du uns hilfst, dass wir, wenn Verfolgung entsteht, dass wir trotzdem treu sind, dass wir trotzdem dir nachfolgen, Herr. Und dass wir nicht irgendwie die Reichtümer liebgewinnen, dass wir nicht irgendwie die Sorgen der Welt und die Vergnügung des Lebens liebgewinnen, sondern dass wir stets auf dein Wort fokussiert sind, Herr. Bitte mach uns zu Seelengewinnern, Herr. Mach uns zu Christen, die dich lieben, die dein Wort verbreiten, Herr. Und die jeden Atem ihres Lebens, Herr, damit verbringen, sich zu fragen, tue ich zu deiner Ehre. Im Namen Jesus, Amen. Amen.